Jura to go. Der Podcast der Akademie Graz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jura to go. Wie viele von euch wissen, habe ich vor kurzem mit meinem Referendariat angefangen und bin gerade dabei, Bewerbungen rauszuschicken für die Anwaltsstation an verschiedene Kanzleien. Unter anderem möchte ich mich bei Ebner Stolz bewerben und habe mich dann in Verbindung gesetzt mit den Leuten von Ebner Stolz. Und weil ich so viele Fragen hatte, habe ich auch direkt nochmal gefragt, ob ich nicht eine Podcast-Folge mit jemandem aus dem Team dort aufnehmen kann. Und Ebner Stolz hat sich zum Glück dazu bereit erklärt, die heutige Folge zu sponsern und jemanden zu mir in den Podcast zu schicken. Ich freue mich sehr darüber, heute Dr. Maren Trautmann begrüßen zu dürfen. Vielen Dank erstmal, dass du heute dabei bist.
Ja, vielen Dank und hallo zusammen. Ich freue mich, heute da zu sein und dass es Menschen gibt, die sich dafür interessieren, was ich so zu erzählen habe. Wie schon gesagt, ich bin Maren Trautmann. Ich bin seit dem 1.5. Associate bei Ebner Stolz im Bereich Medizinrecht Healthcare.
Wir beraten Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Leistungserbringer heißt Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Krankenhäuser, aber auch Investoren und bei den Investoren insbesondere im Rahmen der Buy-and-Build-Strategie im ambulanten ärztlichen Markt.
Und habe vorher schon sowohl meine Anwaltsstation als auch meine Wahlstation bei Ebner Stolz gemacht und, weil ich nicht genug von Ebner Stolz bekommen habe, sogar zwischen Wahlstation und Berufseinstieg auch nochmal als wissenschaftliche Mitarbeiterin unterstützt. Seit 1.5. bin ich Rechtsanwältin bei Ebner Stolz und kann auf jeden Fall auch schon was zu den ersten 3 Monaten Berufserfahrung berichten. Ich bin bei der Frau Dr. Gersch Souvenier im Bereich Medizinrecht tätig. Die Nachfrage ist sehr hoch, es läuft sehr gut, der Bereich wächst wahnsinnig schnell und es macht verdammt viel Spaß.
Ebner Stolz ist ja so eine sogenannte Full-Service-Kanzlei. Vielleicht kannst du kurz mal erklären, was das überhaupt bedeutet.
Genau, Full-Service, weil wir nicht nur eine Rechtsanwaltsgesellschaft sind, also wir machen nicht nur Rechtsberatung, wir bieten auch die Steuerberatung und die Wirtschaftsprüfung an. Und durch diesen Full-Service ist es uns natürlich möglich, gerade bei so Transaktionen auch, den Mandanten komplett zu bedienen. Also natürlich bedarf es bei so einem Unternehmenskauf immer einer Legal DD, also einer Legal Due Diligence. Aber dann muss natürlich auch die Finanzen im Blick behalten werden und auch die steuerrechtlichen Fragen sind natürlich immer von Relevanz. Das heißt, wir können auf allen Ebenen den Mandanten quasi bedienen und man kriegt das hier aus einer Hand, was man nicht so überall so findet. Und das ist auch das, was Ebner Stolz absolut auszeichnet, ne? Dass wir das hier alles in einem Haus haben und alles so bieten können.
Und wie kam es bei dir dazu, dass du in den Bereich Medizinrecht und Healthcare gegangen bist?
Das werde ich ganz oft gefragt, weil ich tatsächlich das schon ganz, ganz früh wusste. Okay, ich kann nicht für jeden Medizinrechtler sprechen, aber auch ich habe natürlich eine wahnsinnig große Leidenschaft im Bereich Medizin. Mich interessiert es total. Grey's Anatomy habe ich nicht nur einmal durchgeguckt, Jura aber natürlich auch. Und das ist natürlich die perfekte Kombination, dass man medizinische Schwerpunkte und immer wieder Berührungspunkte hat. Ja, also wir betreuen zum Beispiel Investoren in der Augenheilkunde und wenn es dann natürlich um Abrechnungsfragen geht, dann gucke ich mir natürlich schon genau die Gebührenordnung an und kann anhand dessen sehen, wie diese OP abläuft, wie da der Augenkern aufgeschnitten wird und solche Sachen. Also das werde ich total oft gefragt, tatsächlich, wie ich ans Medizinrecht gekommen bin. Wie vielen Medizinrechtlern geht es natürlich auch mir so, dass ich ein total hohes Interesse in der Medizin auch habe. Und Grey's Anatomy habe ich nicht nur einmal durchgeguckt, auch nicht nur zweimal durchgeguckt. Also da ist auf jeden Fall eine Affinität und eine große Leidenschaft steckt bei mir in der Medizin, aber auch natürlich in Jura. Und das ist natürlich die perfekte Kombination, das so abzudecken, weil auch im Arbeitsalltag bleibt das natürlich im Medizinrecht nicht aus. Auch wenn wir nicht medizinische Vorgänge betreuen, habe ich doch einen direkten Berührungspunkt, indem ich zum Beispiel eine Abrechnung überprüfe und mir dann den Gebührenordnungssatz angucke und da natürlich aufgegliedert ist, wie diese OP des Augenarztes dann halt doch abläuft, wie dann der Augapfel aufgeschnitten wird oder die Linse umgeklappt wird oder was auch immer mit einem Superlaser. Und das ist schon super interessant und das ist das auch, was es Spaß macht. Man ist dann trotzdem doch so nah an diesem Thema dran, hat aber eine wahnsinnig coole Kombination des Handwerkszeugs, mit dem man dann arbeitet. Und studiert habe ich ja, wie ich vorhin schon erzählt habe, in Marburg. Marburg ist prädestiniert für nicht nur Medizinrecht, aber auch gerade Pharmarecht. In Marburg gibt es die Möglichkeit, dadurch, dass es noch keinen Fachanwalt in Pharmarecht gibt, kann man in Marburg aber neben dem Studium, und das ist auch für Anwälte und ja Praktiker grundsätzlich so angeboten, neben dem Studium eine Zusatzausbildung abschließen im Pharmarecht. Das habe ich dann auch neben dem Studium getan. Das heißt, ich bin nicht nur im Medizinrecht gelernt, sondern auch im Pharmarecht. Und da war auch natürlich klar für mich, dass ich darin auch später praktisch arbeiten möchte. Ich habe dann auch einschlägig promoviert. Als ich mein erstes Staatsexamen abgeschlossen habe, habe ich dann auch an der Uni Marburg aber als Externe promoviert. Externe heißt jetzt, ich habe nicht am Lehrstuhl gearbeitet, sondern ich war dann wieder zurück in meine Heimat in Köln und habe da in einer Kanzlei gearbeitet und habe dann aber promoviert quasi an der Universität Marburg und bei mir zu Hause aber geschrieben. Auch da habe ich mir ein Thema aus dem GKV-Leistungsrecht ausgesucht. Während der Promotion habe ich dann in einer Großkanzlei angefangen zu arbeiten. Und genau da hat es für mich auch angefangen, in dieser Großkanzleischiene, wo ich dann überhaupt erst drauf gekommen bin. Der erste Gedanke war eigentlich nur das Geld, weil wenn man promoviert, ist man arm und ich brauchte ein bisschen Geld. Und ja, jeder kann ja Studentenjobs machen, aber in der Großkanzlei ist es ja schon, dass man als wissenschaftlicher Mitarbeiter schon mit ein paar Tagen die Woche relativ gut Geld verdienen kann und nebenbei dann aber auch noch den Rest der Woche seinen eigenen Sachen nachgehen kann. Und das war bei mir definitiv dann die Promotion und das hat dann auch sehr gut geklappt.
Weil du es ja ohnehin eben schon angesprochen hast, die Schiene in der Großkanzlei. Vielleicht können wir mal kurz darüber sprechen, was Großkanzleien überhaupt ausmacht. Also geht es da um die Anzahl der Anwälte in der Kanzlei oder um den Umsatz, den die Kanzlei macht?
Ja, das ist also eine gute Frage, wenn man das mal so googelt. Ja, was ist denn eine Großkanzlei? Was ist eine mittelständische Kanzlei? Also die eine Definition gibt es da gar nicht. Als ich in diese Schiene gerutscht bin, habe ich mich auch gefragt, okay, bin ich ja da jetzt in einer Großkanzlei, weil wir jetzt so und so viele Anwälte haben oder weil es so und so viele Mitarbeiter gibt oder weil es so und so viele Standorte gibt. Also ich glaube, da gibt es unterschiedlichste Definitionen, woran man das festmachen kann. Ich habe irgendwann mal gesagt, und man merkt es dann natürlich auch, namentlich werden immer dieselben Kandidaten an Kanzleien in einer Liste genannt. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, eine Großkanzlei bist du in dem Moment, wo du halt die gleiche Schiene von Mandanten betreust und zwar, wenn man eine Einheit bieten kann, die auf der wirtschaftlichen Ebene Mandanten halt betreuen kann, wenn es dann doch größere Unternehmen sind, wobei man da ja auch schon wieder sagt, okay, mittelständische Kanzlei, wenn sie Unternehmen aus dem Mittelstand betreut, ja, dann schimpfen die meisten sich ja auch mittelständische Kanzlei. Aber wenn man sich dann wieder das Haus anguckt, dann hat man irgendwie 200 Anwälte oder sei es nur 100 oder sei es 80 und dann ist man auch schon fast wieder in der Großkanzleischiene. Also es kommt nach wie vor auf die Definition an, aber ich persönlich habe es immer an dem Inhalt festgemacht, was die Großkanzlei oder die Kanzlei dann jetzt letztendlich macht und was für Mandanten dort bedient werden.
Ich denke mal, es ist jetzt allen Hörern klar, dass man in einer Großkanzlei viel verdienen kann. Aber jetzt mal abgesehen davon, was sind denn noch die Vorteile daran, in einer Großkanzlei zu arbeiten und dann jetzt vielleicht auch im Referendariat die Anwaltsstation schon mal dort zu machen?
Wir wissen das alle. Also warum geht man in eine Großkanzlei? Man hat natürlich tolle Karriereaussichten. Ich glaube, wir alle haben uns auch schon mal Suits angeguckt. Ich kann das schon so bestätigen. Ich finde, es ist schon so ähnlich wie bei Suits. Man kann das schon so sagen. Das macht es ja auch irgendwie spannend und interessant. Also deine Mandanten sind irgendwie CEOs und du bist in Kontakt mit Menschen, die wahnsinnig mit viel Geld jonglieren. Wahrscheinlich ist es total verrufen, das jetzt zu sagen, aber natürlich macht das Bock. Ja, das macht Spaß, da ist viel Geld im Spiel und man arbeitet mit Menschen, ich sag mal, auf einer bestimmten Ebene zusammen. Es gibt natürlich auch den klassischen Anwalt, der jetzt die Privatperson betreut, was super wichtig ist und auch gebraucht wird. Aber ich habe auch irgendwann für mich festgestellt, ich empfinde es als und da ziehe ich meinen Hut wirklich vor, es ist ja unfassbar anstrengend, den Laien ja rechtliche Verhältnisse so zu erläutern, dass er es versteht und die Tätigkeit des Anwalts, die er dann tatsächlich für ihn machen muss, halt erklären kann. Und da muss man sich schon irgendwann die Frage stellen, kann ich das, will ich das? Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, okay, ich arbeite gerne, wie es dann in der Großkanzlei meistens auch ist, es ist dann halt die Rechtsabteilung des Unternehmens, mit der man dann im engen Austausch ist. Und das sind einfach andere Prozesse und eine andere Art von Arbeiten, die mir persönlich viel mehr Spaß gemacht hat. Ich habe für mich das tatsächlich irgendwann mal festgestellt, dass ich das als sehr belastend auch empfinde, wenn man dann doch auch, ich finde, auch eine andere Verantwortung der Privatperson gegenüber hat, weil man ihn auch irgendwie ganzheitlich betreut und die Menschen kommen auch mit Leid zu einem, mit Problemen und wollen auch ganz viel Randgeschehen, was natürlich auch wichtig ist, schildern. Und das ist, man ist ja auch irgendwie ein bisschen ein Seelendoktor, ne? Also das muss man können und wollen. Und da habe ich irgendwann gesagt, also das habe ich ein paar Jahre gemacht in der ersten Kanzlei, in der ich gearbeitet habe, was auch Spaß gemacht hat. Aber da habe ich schon gesagt, wow, das muss man auch können. Was spricht für eine Großkanzlei? Also man muss es schon sagen, ich finde, wir machen eine nicht wenig anspruchsvolle Ausbildung. Ich habe auch einen persönlichen Leidensweg mit meinem Jura-Examen. Ich würde es nie wieder anders machen wollen. Also alles, was trotzdem passiert ist und wie schwer es auch war, ich würde es trotzdem immer wieder so machen, weil ich liebe, was ich tue. Aber man muss schon sagen, ich finde, wir leiden schon sehr und haben es nicht leicht. Und dann, finde ich, will man aber auch entsprechend, wenn man fertig ist, honoriert werden. Und man muss schon ehrlich sagen, also wenn ich mich in einer kleinen Kanzlei eintrete oder anstellen lasse oder mich im Zweifelsfall selbstständig mache, dann springt da halt auch erstmal nicht so viel bei rum. Und in der Großkanzlei muss man gar nicht um den heißen Brei drum reden. Natürlich ist das Geld total attraktiv, ne? Man kann sich auf einmal Sachen leisten, die man sich vorher niemals leisten konnte. Ist auch eine Art der Wertschätzung, finde ich, ne? Also von einem Arbeitgeber auch entsprechend honoriert zu werden, ist natürlich auch ein Gefühl der Wertschätzung. Und davon abgesehen hat man natürlich in der Großkanzlei auch wahnsinnig Möglichkeiten, sich beruflich total zu entwickeln. Also auch hier bei Ebner Stolz. Da steht gar nicht zur Diskussion, ob ich mich jetzt in einem Fachanwalt weiterbilden kann, ob ich meine Fähigkeiten ausbauen möchte, ob ich mich spezialisieren möchte, ob ich mir einen Namen für was Bestimmtes machen möchte. Ja, also man arbeitet im Team, was super viel Spaß macht. Man ist im stetigen Austausch. Man kann das Know-how teilen. Das hat schon, also das macht schon echt Bock. Ich glaube, es gibt natürlich auch Leute, die immer sagen, das Ziel im Leben ist es, der eigene Chef zu sein. Und deswegen ist es das Beste, was einem passieren kann, zumindest in einer Anwaltschaft dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Und natürlich verstehe ich, dass das einen Reiz hat, aber das hat mich nie gereizt. Also mich persönlich hat es nie gereizt, weil ich finde es total attraktiv, hier sich auch hocharbeiten zu können und auch ja irgendwann dann bestehen natürlich Möglichkeiten, Teil des Unternehmens zu werden, ja. Also wenn es dann in Richtung Partnerschaft geht, wenn diese Möglichkeit besteht, dann ist das ja, würde ich mal behaupten, genauso attraktiv wie irgendwie dann als Selbstständige in der Kanzlei unterwegs zu sein.
Die Frage, die ich mir aber noch stelle, weil du ja am Anfang meintest, dass es wie bei Suits wäre, wie viele Harvey Specters laufen denn dann da rum in den Großkanzleien?
Tja, was soll ich sagen? Einige.
Für diejenigen unter euch, die das jetzt noch wissen wollten, da habt ihr eure Antwort. Du hast ja jetzt schon ein bisschen über den Vergleich zwischen den Großkanzleien und anderen Kanzleiformen gesprochen, aber um jetzt nochmal konkreter darauf einzugehen, was sind denn die Unterschiede zwischen den mittelständischen Kanzleien und den Anwaltsboutiquen und für wen sind diese Kanzleiarten passend?
Boutique ist halt auch nicht gleich Boutique, ne? Also man kann eine Boutique natürlich schon dahingehend betiteln, dass es halt einfach eine kleinere Kanzlei ist, die jetzt, ja, es kommt halt auch immer auf den Rechtsbereich dann an und in welchem Rahmen sie das machen. Also ich finde, man muss schon irgendwie unterscheiden, ob man die Wirtschaft berät oder die Privatperson berät. Wenn wir jetzt natürlich von Boutique reden, die ich so verstehe, ich war auch schon in der Boutique tätig, ein halbes Jahr lang, auch vor meinem Referendariat. Und eine Boutique ist natürlich super spezialisiert, ja. Also da findet dann die Beratung total speziell statt. Aber ich würde behaupten, es ist eine sehr gebündelte Expertise. Und dafür ist diese Boutique dann natürlich auch sehr namenhaft unterwegs, dass sie halt ein ganz spezielles Know-how besitzt. Und man kann aber auch Boutique sagen, einfach zu einer kleineren Kanzlei, die das klassische Arbeitsrecht, Mietrecht, Familienrecht macht und dann sind es halt 10 Anwälte, das kann halt auch eine Boutique sein, ne? Aber ich war auch in einer medizinrechtlichen Boutique 6 Monate unterwegs Das war tatsächlich ein Spin-off, welches sich aus einer Großkanzlei zusammengesetzt hatte. Und das war tatsächlich dann ein Rechtsbereich, der sich zusammengetan hat, um eine medizinrechtliche Boutique hochzuziehen. Und dann hat natürlich aber trotzdem die gleiche Beratung stattgefunden. Oder ich würde mal behaupten, die gleiche Beratung, beziehungsweise sie haben vergleichbare Mandanten bedient, wie sie vorher in der Großkanzlei bedient haben. Und das ist halt schon auch gängig, dass aus Großkanzleien sich Leute zusammentun, um dann eine Boutique aufzumachen. Die Boutiquen werben natürlich immer damit, dass Work-Life-Balance viel mehr gelebt wird, weil es familiärer ist, es ist ein engeres Zusammenarbeiten. Kann ich auch gar nicht widersprechen, dem kann ich gar nicht widersprechen, aber auch in einer Boutique, die eine wahnsinnig hohe Expertise hat und natürlich auch die Wirtschaft berät, da kommen auch mal schnell 60 Arbeitsstunden die Woche zusammen. Ja, also ich finde, man kann das nicht sofort so sagen, dass eine Boutique, weil sie klein ist, dass man da auf einmal weniger arbeitet oder sowas. Die Boutiquen werben oft damit, ne, dass sie, weil sie eine kleinere Einheit sind und es familiärer ist und Work-Life-Balance tatsächlich gelebt wird, aber ich finde, man kann das nicht so pauschalisieren. Dass es in der Boutique jetzt groß anders zugeht. Eben, also ich wahrscheinlich so im Umgang würde ich mal sagen, vielleicht lockerer, ja. Das Miteinander ist vielleicht ein bisschen lockerer. Die Hierarchien sind flacher, weil man halt viel weniger Ansprechpartner hat und Teams natürlich viel kleiner sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass eine Boutique was für Leute ist, die eben dieses familiäre Umfeld auch anstreben, die das gerne möchten, die gar nicht so einen Riesenschuppen brauchen, weil sie gar nicht anonym unterwegs sein möchten und gerne jeden Menschen, mit dem sie zusammenarbeiten, auch gerne genau persönlich kennenlernen würden. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es eher was für solche Leute ist. Aber ich glaube, das ist nicht das eine schlechter oder besser, ne?
Dieser Begriff Work-Life-Balance wird ja mittlerweile ziemlich oft von den Kanzleien, ich sag mal, rumgeworfen. Und mir ist nicht immer ganz klar, was sie damit meinen. Also ob das jetzt heißt, weniger Stunden arbeiten die Woche oder flexibler arbeiten können zu den Zeiten, wo es am besten passt. Heißt das mehr Team-Events? Heißt das Obst in der Küche? Ja, ich weiß nicht. Wie ist es denn zum Beispiel bei Ebner Stolz? Also habt ihr da Angebote in die Richtung?
Ja, Work-Life-Balance, also alle schimpfen sich damit, bei uns gibt es Work-Life-Balance und mittlerweile versucht man ja zumindest auch als Bewerber, Referendar, Arbeitssuchender wirklich ja herauszufinden, weil heutzutage ist nämlich wirklich so, dass die Großkanzleien nicht mehr miteinander konkurrieren, sondern die Großkanzleien konkurrieren mittlerweile mit der Justiz, mit der Verwaltung, weil unsere Generation nicht mehr so aufs Geld schaut, würde ich behaupten, sondern denen ist es tatsächlich total wichtig, dass Work-Life-Balance gelebt werden kann. Ja, was heißt das? Dass man tatsächlich noch nicht nur arbeitet, sondern noch seinen privaten Interessen nachgehen kann. Ich will jetzt nicht immer auf die Großkanzlei zu sprechen kommen. Ich würde behaupten, tatsächlich auch, egal ob Großkanzlei oder nicht, als Anwalt würde ich sagen, arbeitet man immer durchschnittlich mehr als in der 40-Stunden-Woche, weil das einfach die Tätigkeit bei uns so umfangreich ist. Also es ist nicht umsonst, dass wir uns ein Jahr aufs Examen vorbereiten. Das gibt halt die Sache einfach so her, dass unsere Tätigkeit ja viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ich denke auch manchmal, so ein Tag hat nicht genug Stunden, wenn ich nur gerne noch privat meinen Sachen nachgehen würde und aber auch irgendwie meine Arbeit schaffen möchte. Aber also wenn du mich fragst, ob hier bei Ebner Stolz Work-Life-Balance gelebt wird, dann sage ich ja. Man kann das aber auch nicht so pauschalisieren, weil es ja auch immer auf den Fachbereich ankommt. Es ist natürlich, es versteht sich von selbst, dass im M&A, dass es da mal Tage gibt, wo man auch mal bis 23 Uhr oder 0 Uhr hängt, weil morgen das Signing ist und die Vertragsanlagen noch nicht fertig sind und man noch in Austausch mit der gegnerischen Kanzlei ist, weil die vielleicht noch viel länger arbeitet. Dass das passiert, ist keine Frage, aber ich glaube, die Associates, die Berufseinsteiger suchen sich eben nach Stolz gerade aus, weil das hier möglich ist. Natürlich kann ich das nicht vereinheitlichen. Ich meine, es ist auch in der Azur lesbar, wie so die durchschnittliche Wochenstundenanzahl hier ist. Aber man kann schon sagen, dass das hier nicht den Rahmen sprengt. Also ich habe immer gesagt, ich möchte gern 50 Stunden in der Woche arbeiten, dass das mal ein bisschen mehr wird, ist klar. Aber ich kann schon auch so unterschreiben und das, was ich auch bei Kollegen sehe, dass es hier möglich ist und dass es auch so gelebt wird. In der Regel komme ich um 8 Uhr morgens, weil meine Partnerin auch sehr früh anfängt und sich das dann auch einfach so ergibt, dass man zusammen irgendwie auch die Arbeitsstunden abdeckt. Wobei ich dazu sagen muss, dass es hier auch möglich ist. Flexible Arbeitszeiten bestehen hier nicht nur auf dem Papier, sondern das ist tatsächlich möglich. Es gibt gerade auch für Mütter und Eltern, nicht nur Mütter, sorry, sondern Eltern, natürlich Möglichkeiten, sich Arbeitszeiten auf den Tag verteilt zu legen. Es gibt Eltern, die morgens früh sehr früh anfangen und dann mittags einen Slot weg weg sind, den sich freischaffen, weil sie dann ihre Kinder erstmal von der Kita abholen und dann auch erstmal bis abends nicht erreichbar sind, was völlig okay ist. Das muss natürlich jeder für sich individuell entscheiden, ob er dann abends nochmal arbeiten möchte. Aber das ist hier grundsätzlich, dem steht hier absolut nichts im Wege. Diese Modelle gibt es hier und die werden auch so gelebt. Also ich glaube, für jede Lebenssituation findet man hier ein Modell, was sich irgendwie mit Leben und Familie vereinbaren lässt. Davon abgesehen steht Homeoffice auch nicht nur auf dem Papier. Also es ist tatsächlich so, wir haben ja ein Bürowechselsystem quasi, das es einem ermöglicht, dass man auch mal ja nicht nur feste Tage absprechen muss, die man im Homeoffice ist. Jeder kann sich das wirklich flexibel gestalten, ob er im Homeoffice arbeiten möchte oder nicht. Was natürlich wesentlich zum Work-Life-Balance beitritt, weil tatsächlich ist es dann doch vielleicht die Stunde Arbeitsweg, die ich am Tag habe, die ich dann wieder mir für die Freizeit habe. Ne? Dass man sich natürlich ab und zu mal im Büro blicken lassen muss, versteht sich von selbst. Es ist auch nur im Interesse des Teamwork, sage ich mal, dass man auch irgendwie im direkten Austausch miteinander ist. Aber ich muss sagen, das funktioniert ja wirklich gut, weil die Leute, die zum Beispiel öfter im Homeoffice sind, weil sie einen langen Anfahrtsweg haben und deswegen sich dreimal überlegen, ob sie ins Büro kommen oder nicht, auch die bleiben nicht außen vor. Also da findet ein ganz reger Austausch statt und das ist nach meinem Gefühl gar nicht so, als wären sie nicht da oder nicht im Büro. Aber es kann jeder so frei entscheiden. Also es gibt Leute, die sind gerne im Büro und arbeiten gerne im Büro am Arbeitsplatz und es gibt Leute, die von sich selber behaupten, sie sind viel, viel effektiver im Homeoffice und das hat Corona ja auch gezeigt, dass das funktioniert und Ebner Scholz hat ein ganz großes Vertrauen in seine Mitarbeiter, weil man gesehen hat, es läuft, ja, also der Laden läuft trotz Homeoffice.
Vielleicht können wir mal kurz über die Vergütung sprechen der Referendare. Wie hoch fällt die denn überhaupt bei den Kanzleien aus?
Also da kann ich dir die absolut typische Juristenantwort geben, es kommt drauf an. Wenn man jetzt eine Station zum Beispiel im Unternehmen sich aussucht, dann ist klar, die wenigsten Unternehmen zahlen eine Vergütung im Referendariat. Die Kanzleien, besonders die großen, werben ja damit, ne? Also da ist klar, da kriegst du schon, ich würde behaupten, gut Kohle, aber es kommt auch da wieder drauf an. Es kommt A, auf den Standort an. Es gibt natürlich Regionen, wo Großkanzleien auch ganz wenig nur gesät sind und die haben dann auch keine Konkurrenz. Die können sich's leisten, das Gehalt, sage ich mal, klein zu halten. Ja, wenn man sich natürlich für die Anwaltsstation jetzt eine Großkanzlei aussuchen würde, dann wird das schon auf jeden Fall vergütet. Es kommt absolut auf den Standort an. Die weniger dicht besiedelten Orte, da haben die Großkanzleien dann auch nicht wahnsinnige Konkurrenz. Die können sich es dann leisten, ihre Referendargehälter leider klein zu halten. Aber natürlich die Großstädte wie Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Berlin, da kann man schon mit einem Gehalt von 500 bis 1000 Euro pro Wochenarbeitstag rechnen. Wochenarbeitstag heißt, wenn ich einmal die Woche arbeite, dann ergibt das am Ende des Monats 500 Euro, würde man jetzt 500 Euro pro Wochenarbeitstag vergüten. Und wenn man natürlich dann so einen Taui pro Wochenarbeitstag als Referendar verdient, dann muss man schon ehrlich sagen, da verdient man ja schon wahrscheinlich genauso viel, wenn auch oder sogar mehr als, ja, ich sag mal, den Otto-Normalverbraucher mit seiner 40-Stunden-Woche. Das muss man sich dann schon auch mal vor Augen führen. Und da will man erst gar nicht wissen, was es für einen Berufseinstieg gibt. Ja, klar. Und es gibt natürlich auch Leute, die sich strategisch genau danach das Referendariat aussuchen. Gar nicht, weil sie unbedingt später in dieser Kanzlei arbeiten wollen oder sich für den Fachbereich interessieren, sondern man muss ehrlich so sagen, im Referendariat kriegt man nicht viel Unterhaltsbeihilfe. Da macht das schon total Sinn, wenn man so Leute wie ich habe auch im Referendariat, ich musste schon meinen BAföG-Kredit und Studienkredit zurückzahlen und das wäre für mich gar nicht in Frage gekommen, nicht zu arbeiten. Ich musste während des Referendariats immer arbeiten und für mich war es auch wichtig, in der Anwaltsstation Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss, irgendwovon muss man leben und dass man sich danach dann die Station aussucht, ist auch nicht unbedingt verwerflich, wobei man dazu auch sagen muss, und jetzt hört alle gut hin, natürlich ist es bundeslandabhängig, aber in NRW ist es zum Beispiel so, dass man ja auch gar nicht bis unendlich in der Station verdienen kann, sondern irgendwo wird einem dann auch das LJPA kürzt einem dann irgendwann das Geld. Man darf nur das anderthalbfache mehr verdienen, wie die Unterhaltsbeihilfe hoch ist. Das heißt, irgendwo ab 2000 Euro ein paar zerquetschte hört es dann halt auch auf. Natürlich kann man sich das nächstes Jahr dann über die Steuer wieder zurückholen, aber in dem Moment kommt dann nicht so viel rum, wie man raus hätte. Und das muss man auch dazu sagen, dass sich das nicht für denjenigen lohnt, der das Geld in dem Moment bräuchte oder raushaben wollen würde. Das muss man auch mal dazu sagen und das wissen ganz viele auch nicht. Deswegen würde ich doch eher empfehlen, sich in Referendariatsstationen danach auszusuchen, ja, wofür man sich interessiert. Und ich denke, dass sich da immer Wege finden, dass es vergütet wird.
Jetzt haben wir ja über die unterschiedlichen Arten von Kanzleien gesprochen, aber Wenn man dann weiß, zu was für einer Art von Kanzlei man gehen möchte, dann muss man ja auch noch eine konkrete Kanzlei finden, bei der man sich dann letztendlich bewerben wird. Ich selber war jetzt im Juni auf der JuraCon und habe dort mit vielen Leuten von verschiedenen Kanzleien gesprochen, um so ein bisschen besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie die unterschiedlichen Kanzleien so sind und wo ich mich bewerben möchte. Aber hast du noch Ideen, wo man sich sonst noch informieren könnte?
Genau, JuraCon. Also ich glaube, fast an allen Unis gibt es mittlerweile diese Messen, die ich auch für total hilfreich empfinde. Aber ich habe das Gefühl, dass dann natürlich da die Kanzleien an Beliebtheit gewinnen oder als beliebt empfunden werden, die coolsten Goodies mitbringen. Ja, also wer den Paragraphen Kekseausstecher hat, wer die Bip-Bag kostenlos mitgibt oder sonst was, muss man ja auch ehrlich so sagen, als Student interessiert einen wahrscheinlich in dem Moment auch nur das. Und dann ist die Kanzlei cool, von der ich gerade ganz viel geschenkt bekomme. Ich halte das schon für hilfreich, weil es da ja schon die Möglichkeit gibt, auch da mit Berufsträgern auf der Messe schon zu sprechen und sich einen Eindruck zu verschaffen. Was ich persönlich ganz gut finde, ist, das muss man ja auch dazu wissen, dass sich nicht nur Kanzleien da präsentieren. Bei Azur zum Beispiel findet ja auch im Vorfeld für Associates und auch für Referendare zum Beispiel, kann man auch teilnehmen, diese Azur-Umfrage statt. Die ist dann ja auch anonym und da könnte man rein theoretisch, wäre man unglücklich mit der Kanzleiwahl oder mit seinem Arbeitgeber, dann könnte man sich da auch mal auslassen. Und ich finde, Azur stellt das ganz gut dar. Da werden ja auch Arbeitszeiten dargestellt und Gehälter und was die eigenen Associates gut finden und schlecht finden. Und ich finde, das entspricht schon immer realistisch dem Unternehmensprofil. Was ich empfehlen kann, und das muss man auch ehrlich so sagen, Kanzlei ist nicht gleich Kanzlei. Also die kann jemand erzählen, ich arbeite bei so und so. Und dann denkst du, gut, da muss ich auch arbeiten, weil es die coolste Kanzlei ist. Ganz ehrlich, am Ende des Tages hat das was damit zu tun, mit wem du ganz konkret arbeitest. Dann kann die Kanzlei noch so toll sein, wenn du den cholerischen Partner da sitzen hast, für den du zuarbeiten musst und der dich anschreit, wenn du einen Fehler machst. Ja, also, und es ist, muss man ehrlich so sagen, es ist einfach so, in den Großkanzleien hat man ja auch noch hier und da ein paar Dinosaurier sitzen und die sind noch von der alten Schule sind und da, wo es ein bisschen hierarchischer zugange ist. Das ist heutzutage schon kaum noch verbreitet, aber das gibt es noch. Und ich finde, wenn man viel Zeit auf der Arbeit verbringt, dann sollte man sich in erster Linie wohlfühlen. Und das ist super, super wichtig. Das heißt, ich würde gar nicht unbedingt immer danach gehen, was zahlt die Kanzlei jetzt mir oder wie viele Urlaubstage habe ich da, sondern dein Wohlbefinden bemisst du ja nach deinem Arbeitsalltag. Und ich fühle mich nur da wohl, wo ich mit dem Menschen klarkomme, wo ich mit tollen Menschen zusammenarbeite, wo ich einen Austausch habe und wo ich nicht stocksteif sitze, weil der Partner gerade an meinem Büro vorbeiläuft. Was ich total empfehlen kann, ich meine, woher weiß man das dann? Ja, ich bewerbe mich, weil ich mich für den Rechtsbereich interessiere und ich habe gehört, die Kanzlei ist cool. Okay, dann bewerbe ich mich mal da. Aber woher weiß ich, ist mein Partner, mit dem ich zusammenarbeiten würde oder meine Kollegen jetzt cool? Und was ich einfach empfehlen kann, ist, guck dir doch einfach mal an, wer in dem Team arbeitet. Guck die Associates an, am besten der vielleicht noch gerade angefangen hat, weil da vielleicht die Hierarchie, wird man behaupten, ein bisschen flacher ist und man nicht so Hemmungen hat, da jetzt vielleicht nachzufragen. Schreibt die Leute doch an und sagt mal, hey, ich überlege, ob ich irgendwie mich bei euch bewerbe und ich finde das interessant, aber ich wollte einfach mal nach deiner ehrlichen Meinung fragen, gefällt dir, was du machst? Gefällt dir dein Team? Wie ist die Stimmung? Und ich glaube, der Letzte würde da irgendwie sagen oder die nicht antworten oder sagen, ich antworte dir nicht oder da musst du dich aber bewerben oder die Infos gebe ich dir nicht. Also wir waren doch alle in dieser Situation und ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht, dass wenn man direkt angesprochen wird an der Firmen-E-Mail-Adresse, ja auch darf man ja ruhig schreiben, ja, das ist ja jetzt nicht dramatisch. Und dass es total nett ist, wenn sich da jemand wirklich für interessiert. Und im besten Fall bist du, weil du vielleicht ganz nett geschrieben hast, sogar schon auf dem Schirm von demjenigen. Und dann gibt es dann seinen Partner weiter. Hör mal, ich habe hier heute eine ganz nette Anfrage bekommen und schon bist du irgendwie im Rennen, ja. Also das kann ich total empfehlen, weil ich finde, am Ende des Tages kommt es wirklich darauf an, mit wem du konkret zusammenarbeitest. Und da kann der Fachbereich noch so toll sein oder die Aufgaben noch so toll sein, wenn es irgendwie unangenehm ist, mit den Menschen dann da irgendwie so viel Zeit zu verbringen. Und diesbezüglich kann ich auch einfach nur sagen, dass ich, glaube ich, den absoluten Glücksgriff gelandet habe. Da hat es schon ganz früh, sage ich immer, es hat schon ganz früh gefunkt bei mir und Frau Dr. Gersh Souvenier. Das fing schon ziemlich früh in der Anwaltsstation an, dass uns beiden klar war, wir wollen irgendwie miteinander arbeiten. Und da hat die Frau Dr. Gersh Souvenier auch gar nicht lange gefackelt. Bei mir war es ja auch so, ich habe hier die Anwaltsstation gemacht und danach sogar die Wahlstation, weil es so gut lief und wir gesagt haben, das soll noch nicht so schnell vorbei sein. Es hat menschlich gepasst, es hat fachlich gepasst und das kann ich auch so sagen, wenn man sich hier gut anstellt bei Ebner Stolz in der Anwaltsstation, dann ist das sogar gewollt, dass man hier den Berufseinstieg macht und es ist nicht unwahrscheinlich, dass man dann hier auch ein Angebot bekommt und das ist natürlich super attraktiv für Referendare, dass sie hier nicht einfach nur in der Station Sachen abarbeiten, sondern dass hier definitiv Zukunftsperspektiven sind und das ist natürlich die beste Chance, sich auszuprobieren, sich potenzielle Arbeitgeber direkt im Referendariat anzugucken und im besten Fall funkt's wie bei mir und Frau Dr. Gersh-Souvenier, dass ich hier eigentlich nie wieder weg will.
Den Tipp, den du vorhin mitgegeben hast, dass man Leute auch einfach über LinkedIn anschreiben sollte, das finde ich auch sehr gut, habe ich selber auch schon gemacht. Vitamin B ist natürlich nach wie vor sehr wichtig in den juristischen Berufen, das sollte man nicht unterschätzen, deshalb immer, wenn möglich, Kontakt aufnehmen mit den Leuten und dann aber auch in Kontakt bleiben mit denjenigen, mit denen man schon mal gesprochen hat. Also vor allem jetzt, wenn man, wie ich, eben auf so einer Karrieremesse war, dann auf jeden Fall danach auch nochmal hinschreiben und dann soweit möglich ab und zu im Kontakt bleiben. Und wenn die Leute sich an einen erinnern, dann hat man eh schon bessere Karten, wenn man sich dann später bewirbt. Aber um jetzt auch nochmal zu den Bewerbungen zu kommen, was sollte man denn da alles mit aufnehmen? Also es wird natürlich immer wieder gesagt, die Noten sind wahnsinnig wichtig, aber wie ist es denn mittlerweile? Also wie wichtig sind die wirklich und was ist den Kanzleien vielleicht abgesehen von den Noten noch wichtig? Also was sollte man noch so mitschicken?
Ja, also wenn man sich natürlich für eine Station bewirbt jetzt innerhalb der Kanzlei, dann hat man ja schon das erste Staatsexamen. Ne? Das ist natürlich, ja, leider, wie wir das alle kennen, ist man bei den Juristen halt in erster Linie eine Note, was sehr traurig ist, aber es ist nach wie vor leider so. Was natürlich super gut kommt, ist soziales Engagement. Also es ist wohl so, dass die Arbeitgeber, die Kanzleien auch darauf gucken, wie ist derjenige denn auch menschlich. Und das spricht natürlich immer für einen, wenn man sich irgendwie nebenbei noch sozial engagiert hat. Was jetzt aber auch nicht bedeutet, naja, wenn ich jetzt nicht die freiwillige Arbeit bei der Caritas auf dem Lebenslauf stehen hat, dass es nicht irgendwie klappen könnte. Aber ich glaube, es ist super zu zeigen, dass man über den Tellerrand schauen kann und dass man halt, wie gesagt, nicht nur eine Note ist. Und letztendlich musst du ja jemanden Lust auf mehr von einem selbst machen. Ja. Deshalb halte ich immer viel davon, wenn man zeigt, dass man über den Tellerrand schaut und diverse Interessen hat. Was tatsächlich auch viele Partner noch sehen wollen, und das wusste ich selber auch nicht, sind Abiturzeugnisse. Also die wollen sich irgendwie so ein Gesamtbild einfach machen von demjenigen. Okay, eine Examensnote. Auch wenn es trotzdem noch so gelebt wird, dass wir eine Note sind, eigentlich weiß jeder Jurist, der das Staatsexamen selber hinter sich hat, dass man einen schlechten Tag gehabt haben kann und dass es nicht wirklich viel aussagt. Deswegen ist es natürlich ganz schön, wobei das ja jetzt auch wieder reformiert werden soll, irgendwie noch so ein Schwerpunktzeugnis, ja, weil ganz ehrlich, wenn man im Zweifelsfall sogar einen Schwerpunkt hatte, in dem man auch zukünftig arbeiten möchte, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass da die Noten noch mal wesentlich besser sind, weil, wir kennen das alle, wenn man das Interesse für was hat, dann ist das Engagement auch meistens größer und dass man eh gut ist in dem, was man leidenschaftlich betreibt. Und natürlich ist das kein Muss fürs Referendariat, dann eher für den Berufseinstieg, aber Promotion und LLM sind natürlich Themen, die in der Großkanzlei total präsent sind. Ich kann auch selber von mir bestätigen, und den Eindruck habe ich auch, dass mich der Doktor gerade auch als Frau sehr weit gebracht hat. Man wird ganz anders, also ab Tag 1, wo man den Doktor davor stehen hat, wird man, ich würde auch behaupten, von Männern gerade anders eingeschätzt, anders behandelt. Wobei es ja völliger Blödsinn ist, weil, ja, man ist halt ein Fachidiot. Ich meine, worüber habe ich in meiner Doktorarbeit geschrieben? Natürlich was ganz Interessantes, aber...
Worüber hast du denn geschrieben?
Wollen wir jetzt darüber sprechen? Natürlich über was ganz anderes. Im GKV-Leistungsrecht habe ich mich mit dem Kostenerstattungsverfahren auseinandergesetzt im Bereich der Psychotherapie, weil da ja ein wahnsinniger Psychotherapeutenmangel herrscht, beziehungsweise gar kein Psychotherapeutenmangel, sondern nur, was die vertragsärztliche Situation angeht. Das heißt, viel zu wenig Psychotherapeuten, die Vertragspatienten bzw. GKV-Patienten behandeln dürfen. Da haben wir ja eine Unterversorgung in Deutschland. Ich glaube, der Böhmermann hat sich mittlerweile schon drüber ausgelassen, aber ich war schon vor ihm dran. Ich habe schon vor ihm die Lösung aufgeführt für dieses Problem. Jens Spahn hatte meine Diss auch schon im Briefkasten. Das ist schon alles. Ja, ist immer noch aktuell, super aktuell, aber meine Diss ist schon ein bisschen her. Aber eben, im Zweifelsfall ist man halt ein Fachidiot und ist ja überhaupt nicht intelligenter als irgendwer anderes, nur weil man eine Doktorarbeit veröffentlicht hat. Man hat halt Sitzfleisch bewiesen, dass man fähig ist, sich mit einem Thema intensiv über einen Zeitraum auseinanderzusetzen. Und manche brauchen 10 Jahre für eine Diss und ich habe jetzt halt es in 1,5 Jahren runtergeschrieben. Das kommt halt immer drauf an, wie da so die Motivation ist oder was für Verpflichtungen die Leute noch nebenher haben, ob sie arbeiten müssen oder nicht. Es spielt ja auch immer eine Rolle. Und gerade am Lehrstuhl würde ich mal behaupten, hat man auch Phasen, wo man ziemlich eingebunden ist, auch in Lehre und sowas. Da kommt die Diss dann auch manchmal zu kurz. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ich glaube, gerade für Frauen ist der Doktor sehr hilfreich und kann auch bei einer schlechteren Examensnote definitiv ein absoluter Türöffner sein, weil suggeriert wird, dass man überdurchschnittlich schlau ist, auch wenn es Blödsinn ist. Und ein LLM gewinnt sogar noch größere Interesse bei den Großkanzleien, weil man da einfach dann zeigt, ja gut, es gibt mittlerweile schon andere LLMs, aber die Idee vom LLM war ja dann, dass man fremdsprachig unterwegs war, was natürlich super interessant ist für die Großkanzleien. Aber der Doktor ist natürlich schöner, wenn man sagen kann, ich trage es nach außen, der Mandant interessiert sich für den Doktor, da sitzt ein ganz toller, promovierter Anwalt, ja. Auch jetzt in meinem Fachbereich muss man auch ehrlich sagen, ich arbeite mit Ärzten zusammen, die im Zweifelsfall auch promoviert sind, ist schon vorteilhaft, würde ich schon so unterschreiben. Das heißt, wenn ihr nicht gerade völlig geschädigt vom ersten oder zweiten Staatsexamen seid, kann ich schon empfehlen zu promovieren. Mich hat es definitiv weitergebracht, mir hat es keinen Spaß gemacht, weil ich nicht so der Typ dafür bin, sich alleine die ganze Zeit auseinanderzusetzen und da zu sitzen und Sachen runterzuschreiben, zu durchdenken, weil ich halt einfach total gerne dynamisch im Team arbeite. Aber es hatte nur Vorteile am Ende des Tages und sich da durchzubeißen und vielleicht doch sowas in 2 Jahren runterzurocken, kann ich empfehlen. Und ich kann bestätigen, dass es dann nicht immer das Doppel-VB sein muss, wenn man dann halt sowas Ähnliches mitbringt.
Um jetzt zum Schluss nochmal etwas über Ebner Stolz zu erfahren, welche Standorte habt ihr denn und was für Praxisgruppen, also wo kann man überall einsteigen als Referendar?
Also Standorte, wir haben, wenn man sich mal die Homepage anguckt, wir haben unheimlich viele Standorte, aber es ist nicht überall möglich, ein Referendariat zu machen, weil wir haben natürlich auch Standorte, wo der Rechtsbereich erst noch aufgebaut wird, aber natürlich die großen Standorte von uns wie Köln, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt haben wir schon durchaus eine größere Rechtsabteilung oder zumindest eine Rechtsabteilung, in welcher man ein Referendariat machen könnte, Anwaltsstationen, Wahlstationen. Darüber hinaus sind wir aber noch deutschlandweit total viel vertreten. Also Karlsruhe, Düsseldorf haben wir, Bonn baut sich gerade was auf. Also der Rechtsbereich explodiert auch gerade aus allen Nähten. Also bei Ebner Stolz tut sich gerade super, super viel. Und ich glaube, das ist gar nicht so uninteressant, auch für Referendare an was hautnah dabei zu sein, was gerade so im Kommen ist, ja. Also wo ganz viel Entwicklung drin steckt und ganz viel Ausbau. Und wenn man da schon von Anfang an irgendwie mit vorne dabei ist, dann glaube ich, kann das nur Vorteile haben. Wie die meisten Großkanzleien vertreten wir auch die klassischen Rechtsbereiche wie Arbeitsrecht, Energierecht, Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht, das klassische M&A natürlich. Steuerstrafrecht ist bei uns ja auch ein sehr renommierter Bereich. Wir haben auch öffentliches Recht und ganz weit vorne natürlich, ja, was in unserer Einheit auch oder zumindest so, wie wir es hier betreiben, auch nur selten möglich ist, also diese wirtschaftliche Beratung im Gesundheitswesen, Medizinrecht, Healthcare, dass wir da im ganz engen Zusammenarbeit mit dem Gesellschaftsrecht sind und quasi auch ja irgendwie M&A-Transaktionen betreiben, das ist natürlich eine absolute Besonderheit und dieses interdisziplinäre Arbeiten macht natürlich super Spaß und das muss man auch dazu sagen. Selbst wenn man hier in einem Fachbereich unterwegs ist, dann hat man aber trotzdem mit gefühlt allen Leuten aus dem Haus zu tun, weil dann kommt doch mal irgendwie ein steuerrechtlicher Punkt, den man mit berücksichtigen muss und dann weiß ich aber, wer da in der Steuerabteilung gerade da sitzt und den ich fragen kann oder dann kommt vielleicht ein Arzt zu mir und hat doch nochmal eine Frage irgendwie zu einer strafrechtlichen Problematik. Also das ist hier ein ganz enger Austausch und das ist schon cool, dass Ebner Stolz so viel abdeckt, ne, weil es die Arbeit einfach nur die Wege viel kürzer sind und das so auch sehr viel Spaß macht.
Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen in dieser Folge, aber sehr wichtig für Referendare ist ja eigentlich auch, ob man nebenbei noch Unterstützung erhält für Repetitorien, also während der Anwaltsstation, zum Beispiel dann bei den Kaiserseminaren oder auch bei der Akademie Graz. Wie ist das denn bei Ebner Stolz? Bietet ihr da irgendwas an?
Ich durfte es ja auch mit hautnah ausprobieren und erleben. Ich habe tatsächlich in der Anwaltsstation Kaiser gehört und zwar haben wir nämlich einen Partner, einen Stuttgarter Partner, den Dr. Johannes Jöpken. Der macht selber das Kaiserseminar für die Anwaltsklausur und der ist Partner bei Ebner Stolz. Also mein Shoutout geht hier an dieser Stelle an Dr. Johannes Jöpken. Der hat das super cool gemacht, ja. Also der ist auch bei Kaiser, ja. Der ist von Kaiser und ist aber auch Partner in Stuttgart. Tatsächlich war die Anwaltsklausur meine beste Klausur im Examen. Das ist einmal im Jahr, dass wir dann gesammelt für alle Referendare, egal an welchem Zeitpunkt sie sich gerade in ihrem Referendariat dann zu dem Zeitpunkt befinden, die können dann alle mitmachen. Einmal im Jahr gibt es dann quasi das Kaiserseminar für umsonst. Dann haben wir aber auch einen riesen Klausurenpool. Das heißt, jeder Referendar hat eine gewisse Anzahl an Kaiserklausuren, die er sich aussuchen darf und dann schreiben darf. Die werden dann auch korrigiert zurückgeschrieben. Das muss dann auch nicht innerhalb der Präsenzzeit, sage ich mal, im Unternehmen passieren, sondern das kann er dann so sich machen und einrichten, wie er das gerne hätte. Dann gibt es, falls das interessant ist für Praktikanten, da ist noch ganz viel im Kommen für Praktikanten und wissenschaftliche Mitarbeiter auch noch in Zukunft Seminare für die persönliche Entfaltung der eigenen Karriere, ja, so wie Workshops kann man machen. Also da sind wir auch noch wahnsinnig im Ausbau, dass da auch weiter die persönlichen Kenntnisse und aber auch im Referendariat weiter gefördert werden.
Um zum Abschluss nochmal zu dem wichtigsten Thema zu kommen, Work-Life-Balance. Wie ist es bei Ebner Stolz? Habt ihr zum Beispiel irgendwie Team-Events? Natürlich ging das jetzt wahrscheinlich eine Weile nicht wegen Corona, aber wie ist es denn in der Zwischenzeit? Wie hat es sich entwickelt? Könnt ihr da wieder irgendetwas anbieten?
Nicht nur einiges, sogar ganz viel. Also der Kölner Standort ist absolut berühmt dafür und das hat sich schon überall in Köln rumgesprochen. Wir haben hier das wahnsinnige Weiberfastnacht-Karnevals-Event, wo auch einige bekannte kölsche Bands immer eingeladen werden, wo es schon schwierig ist, die überhaupt irgendwie zu bekommen. Genau, das ist allseits bekannt, dass in Köln ordentlich Karneval gefeiert wird. Die Stuttgarter haben immer ihre Stuttgarter Vasen zum Beispiel, also die können auch ordentlich feiern. Aber kein Standort bleibt auf der Strecke. Also wir haben regelmäßig, also monatlich sogar, Events wie Sundowner. Dann kommt man zusammen und trinkt ein Feierabendbier. Auch wirklich nicht nur irgendwie dann die Associates untereinander, das gibt es ja natürlich auch, aber auch mit Partnern und total nett. Dann gibt es auch für wissenschaftliche Mitarbeiter und Referendare auch nochmal, dass die so ein bisschen socializen können, regelmäßige Events, an denen die teilnehmen können, damit man also, ja, so Get-Together, damit man auch einfach über den Arbeitsalltag irgendwie hinaus Kontakte knüpfen kann. Es gibt Sommerfeste, also da bleibt wirklich kein Wunsch außen vor.
Ich werde mich auf jeden Fall auch bei Ebner Stolz bewerben, weil ich selbst nämlich auch gerne im Pharmarecht arbeiten würde. Wenn auch ihr euch nach dieser Folge bei Ebner Stolz bewerben wollt für ein Praktikum, für euer Referendariat oder auch als Einstieg als Associate, dann findet ihr in unseren Shownotes einen Link zum Bewerberportal der Homepage von Ebner Stolz und auch die E-Mail-Adresse von Nadine Zupp, die in der Personalabteilung arbeitet. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr sie an uns schicken, an unseren Instagram-Account @jura2go oder auch an den Instagram-Account von Ebner Stolz oder natürlich auch einfach per E-Mail an Nadine Zupp dann. Ich hoffe sehr, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann lasst uns auch gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts oder bei Spotify und wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann!